Du hörst Süß-Sauer, der China-Podcast. Wir nehmen dich mit nach Guilin und sprechen über den Elefantenrüsselhügel, den Prinzenpalast, die Sonne-Mond-Pagoden und unsere vierstündige Bootstour. All das und noch viel mehr erfährst du, wenn du jetzt weiterhörst.
Guilin山水甲天下，玉璧罗青亦可餐。
Wenn du auch nur Chinesisch verstanden hast, dann bist du hier richtig. Herzlich willkommen zu Süß-Sauer, der China-Podcast. Ich bin Steffen und mit mir am Mikrofon sitzt...
Hallo, ich bin Yang.
Ich habe gerade Guilin verstanden, von dem, was du gesagt hast. Den Rest musst du gleich nochmal übersetzen. Aber es ist ja Teil 2 unseres Reiseberichts, denn wir waren 3 Wochen in China unterwegs und haben in der letzten Folge über Guiyang gesprochen. Und jetzt geht's nach Guilin. Dahin nehmen wir euch mit.
Richtig, und was ich gesagt habe, Guilin山水甲天下，玉璧罗青亦可餐, das ist ein Gedicht und das Gedicht hat ja circa Guilin super berühmt gemacht. Das war ganz interessant für mich, weil die Reise nach Guilin habe ich nicht so hohe Erwartungen, aber habe daraus doch sehr viel gelernt. Was dazu gehört, war... diese Gedicht, weil alle Chinesen, würde ich einfach so behaupten, alle Chinesen kennen diese Gedicht, Satz Guilin山水甲天下. Das bedeutet, Guilin hat die schönste Landschaft der Welt. Deswegen ist Guilin auch so berühmt geworden, aber ich würde sagen, sehr wenige Leute kennen den zweiten Satz davon, von dem Gedicht. Ich auch nicht. Und als wir in Guilin waren, habe ich den zweiten Satz gelernt. 玉璧罗青亦可餐. Das war für mich auch ein Aha-Moment.
Und ob das stimmt, ob Guilin wirklich die schönste Landschaft der Welt hat, das besprechen wir in dieser Folge. Und wir haben ja den Schriftzug auch live gesehen. Der ist ja in eine Felswand eingemeißelt und da haben wir ihn gesehen und sprechen auch gleich nochmal darüber. Guilin, was ist das eigentlich für eine Stadt? Da leben rund 1,3 Millionen Menschen, liegt in der Guangxi-Provinz und ist rund 700 Kilometer nordwestlich von Shenzhen. Also wir sind in der Mitte von China, aber schon ein bisschen südlich. Wir sind ja mit der Bahn angereist über Beijing nach Guiyang und dann nach Guilin und dann später weiter nach Guangzhou und Shenzhen. Darüber sprechen wir auch in den nächsten Folgen. Mein erster Eindruck von Guilin war sehr amüsant, weil ich hatte ja so ein paar Begegnungen, ich als Ausländer in China, überwiegend sehr, sehr positiv waren. Und wir haben uns dann in so ein Straßenrestaurant gesetzt, das von der Familie betrieben wurde. Und die Kellnerin hat dann die Bestellung aufgenommen. Ich habe ja immer auch für mich bestellt, auf Chinesisch. So, ich dachte, ich spreche Chinesisch. Die meisten Chinesinnen und Chinesen dachten das nicht. Deswegen haben sie dann immer dich angeguckt und du musst das nochmal wiederholen, was ich gesagt habe. Aber zumindest der Satz, eBay Kirle, ich hätte gern ein Glas Cola, hat immer funktioniert. Und die Kellnerin war super nett und interessiert und ich saß da ja, hab dich angeguckt und sie war rechts von mir, sie stand, ich saß, ging dann auf Augenhöhe mit mir, also ist so in die Knie gegangen, um mein Gesicht wirklich nochmal komplett anzugucken von der Seite, vom Profil und hat dann gesagt, die Nase, ist die operiert, die ist ja gar nicht flach. Und dann hat sie ja gesagt, und die Haare, sind die gefärbt, weil die sind ja so ein bisschen hellbraun. Und da musste ich dann im Nachgang sehr lachen, weil das wirklich so ein bisschen nochmal gezeigt hat, dass wir in Regionen unterwegs waren, die touristisch sehr erschlossen sind, aber eigentlich nicht von Ausländern, obwohl wir in Guilin ja auch Ausländer gesehen haben. Aber das war eine sehr interessante Begegnung, muss ich sagen.
Ja, ich war auch ein bisschen überrascht, weil ich dachte, Guilin ist schon ein der bekannteste chinesische Stadt als eine touristische Stadt, weil so wie als wir diese Umfrage gemacht haben, welche Stadt interessiert dich am meisten und die meisten Leute haben Guilin gesagt.
Genau.
Das zeigt schon, Guilin ist ziemlich bekannt, dann gehe ich ja davon aus, da gibt's auch viele ausländische Touristen, was wir auch in Guilin teilweise gesehen haben. Trotzdem war diese, ich glaube, die ist wahrscheinlich die Besitzerin, war sie so überrascht, dich gesehen zu haben. Und ich muss auch sagen, sie ist auch ein bisschen besonders, weil ich sag mal, es gibt selten Chinesen, die sich so zugetraut haben, dich so direkt, so genau zu gucken.
Das stimmt.
Ja, erstmal deine Nase, ist das fake? Ist das gemacht worden? Ne? vielleicht waren sie das nicht unhöflich, weil sie nicht direkt mit dir gesprochen haben, sondern eher mich gefragt hat. Habe ich ihr geklärt, Haare habe ich geklärt und dann war sie, und die Augen, die sind gar nicht schwarz. Und ich meine, ja, bei mir auch nicht. Ich habe braune Augen, aber du hast recht, der hat grün-graue Augen. Die war grün-grau? Da hat sie nochmal in deinen Augen geguckt.
Das war wirklich wie bei so einer TÜV-Inspektion in der Werkstatt. Also wirklich so genau hingeguckt und ja, war, also ich habe das als interessiert wahrgenommen, jetzt gar nicht als unhöflich.
Fandst du das nicht unangenehm?
Nö, weil ich habe es als Kompliment wahrgenommen.
Dann danach ist sie verschwunden und ich dachte, die hat wahrscheinlich eine Mittagspause. Und als wir fertig sind, wir sind gegangen und dann kam sie mit E-Roller und zwei Kinder. Dann dachte ich, ist sie nach Hause gefahren, um extra ihr Kinder zu holen, damit sie auch mal dich sehen? Weiß ich nicht. Vielleicht hat sie einfach Pause gehabt, keine Ahnung.
Nee, war schon lustig und bei der letzten Reise 2019 war es ja so, dass auch ein paar Mal gefragt wurde, kann ich ein Foto machen? Ich hatte jetzt das Gefühl, dass dazwischen war ja Corona, die Einreisezahlen sind runtergegangen. Das hat man auch in Guiyang und Guilin so ein bisschen gemerkt, dass ich dann doch oft angeguckt wurde. Aber die Leute haben dann sofort weggeguckt, wenn ich sie angeguckt habe, obwohl ich sie freundlich angeguckt habe, weil ich wusste ja, dass das passieren wird. Es gab jetzt auch gar nicht so viele Leute, die nach einem Foto gefragt haben. Aber wir waren ja einmal in der einem Buchladen, wo dann so Schülerinnen und Schüler waren. Die standen dann auf einmal zu sechst um mich rum und sprachen mit mir. Ich habe dann so, du hast ja dankenswerterweise übersetzt. Und ich habe dann auch ein bisschen mit denen geredet, dass ich nicht Megoren, Amerikaner, sondern Degoren, Deutscher. Da konnten die meisten was mit anfangen. Und die haben ja dann mit 10 Jahren keine Handys, sondern Smartwatches. Das ist ein bisschen wie bei Knight Rider. Wer sich noch erinnert, Michael Knight hat ja auch immer eine Uhr reingesprochen. Damit kann man auch telefonieren, damit kann man Fotos machen. Haben viele Schülerinnen und Schüler dort. Und da haben sie gefragt, kann ich ein Foto machen? Ich habe gesagt, na Moment mal, wenn, dann machen wir ein Foto zusammen, weil ich ja jetzt nicht wie so ein Fahndungsfoto von mir ein Foto machen lassen wollte. Dann habe ich da mit 3 oder 4 Schülerinnen posiert, die dann ein Foto mit ihrem Handy gemacht haben. Und dann habe ich so gesagt, okay, vielen Dank, tschüss. Und dann kamen die aber immer noch mal 2-mal wieder und haben noch Fragen gestellt und so, was mir an China gefällt und so. Das waren so Begegnungen, die ganz nett waren. Und wir hatten ja auch eine Begegnung auf dem Boot, wo dann immer ein 3-jähriges Kind zu mir geguckt hat. So ein, ich sag mal, das war so ein frecher Junge. Und irgendwann bin ich dann runter in die Knie und habe Ni Hao gesagt, wie geht's dir? Und dann hat er angefangen zu heulen und hat sich gar nicht mehr eingekriegt. Also es gab verschiedenste Variationen an Reaktionen auf mein Chinesisch und mein Aussehen.
Ein paar Punkte. Erstens, ich muss dich korrigieren. Du hast nicht Ni Hao gesagt, du hast Erze gesagt. Du hast gesagt, ja. Mein Sohn.
Ja.
Und dann,
ich wollte Heize sagen, Kind oder Xiaopingyo, nicht kleiner Apfel, sondern kleiner Freund. Das habe ich oft in Durchsagen auch gehört. Ich hatte mich versprochen, scheinbar habe ich damit eine Grenze bei ihm überschritten und er hat dann sehr stark geheult und ist irgendwann eingeschlafen.
Der war völlig traumatisiert. Warum kam ein fremder, großer, ausländischer Mann und hat mich den Sohn genannt?
Genau.
Aber zurück zu diese Begegnung mit den Kindern. Ich glaube, wir waren noch in Guiyang, das war schon wirklich sehr nett. Kamen erstmal 2 Mädels, also wirklich so 10-jährige Mädchen, haben gesagt, Ni Hao. Und dann hast du gesagt, Ni Hao. Die waren total erschrocken. Dann sind weggelaufen. Und dann kamen mit einer Gruppe zurück. Ja. Und dann hatte ein Junge, ich kenne sogar noch seinen Namen, der heißt Xu Hao Ran, ich glaube. Der hatte gesagt, Shushu, der hat dich Onkel genannt, ja. Fand ich total süß. Und dann habt ihr so viel gesprochen, die sind in der 6. Klasse und ein Mädchen war so klein, sie hat dich gefragt, rate mal, in welcher Klasse ich bin. Du hast gesagt, ich würde sagen 5. Klasse. Ich würde eher sagen 2. oder 3. Klasse, weil sie war wirklich sehr klein. Aber diesen Klassenkameraden, die war auch in 6. Klasse und aber niemand hat getraut, Englisch zu sprechen oder vielleicht konnten die auch kein. Nur ein Mädchen hat am Ende gesagt, you're so cool.
Ich habe noch nie in meinem Leben so ein Kompliment bekommen, deswegen war das ganz, ganz schön.
Ja, ja, war sehr nett, absolut süß. Zurück zu Guilin, als wir dort diese Begegnung hatten mit dieser Restaurantbesitzerin, die war sehr mutig, sehr locker und sofort direkt danach haben wir eine andere Begegnung gehabt, als wir im Hotel angekommen sind.
Ja.
Weil du Ausländer bist und ich bin neben dir gewesen und ich habe nichts gesagt. Die haben einfach gedacht, wir sind 2 Ausländer gewesen. War völlige Panik. Ja. Ich habe das anders wahrgenommen. Ich dachte, die waren distanziert. War aber doch anders.
Die waren, da muss man auch dazu erklären. Also ich bin in diesem Urlaub sehr viel selbstbewusster mit meinem gebrochenen Chinesisch umgegangen und bin auf die Leute zugegangen und habe losgelabert. Sie haben mich oft nicht verstanden oder waren völlig überfordert, dass diese Worte aus meinem Mund kommen. Und es ist halt so, dass in manchen Regionen wenig Kontakt zu Ausländern ist und auch das Englisch nicht so gut ist oder nicht so ausgeprägt oder gar nicht vorhanden ist. Und die waren völlig in Panik, weil es gab eine Kollegin, die Englisch spricht, die war zu dem Zeitpunkt aber nicht da. Und dann habe ich losgeredet auf Chinesisch und es hat nicht viel geholfen, weil die waren weiterhin in Panik. Achso, sie hat dann schon ihr Handy genommen und reingesprochen, dass es übersetzt wird und zeigte mir, dass sie wollte den Passport haben.
Ich dachte die ganze Zeit, ey, wir sind Gäste, warum spielt die am Handy rum?
Ja. Und dann hast du dich ja erkenntlich gemacht und gesagt, ich spreche Chinesisch. Und dann war ja völlige Erleichterung da.
Ja, mittlerweile ist die Managerin schon runtergekommen und die Frau an der Rezeption meinte, alles erledigt, da ist noch ein Chinese dabei.
Ja, ja.
Das ist mir gar nicht klar geworden, weil ich habe einfach gedacht, nee, ich sag nichts, weil ich habe das Gefühl gehabt, du warst aktiver in der Reise und ich wollte dir auch mehr Chance geben, dass du einfach Dinge sprichst, ne? Deswegen häufig ich ziemlich komplett zurück, aber da war so ein Missständnis geworden und an demselben Abend, als wir zurückkamen und da habe ich dich gefragt, hey, kannst du bitte an der Rezeption fragen, dass wir ein paar Flaschen Wasser kriegen? Da war schon eine andere Frau an der Rezeption.
Und die ist auch in Panik geraten.
Richtig.
Als ich auf sie zugegangen bin.
Und die Managerin, die einzige Frau, die ich Englisch sprechen konnte, wollte gerade gehen, ja. Und die Frau an der Rezeption hat geschrien, nein, 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 bleib bei mir, das ist ein Ausländer. Und die Frau meinte, alles gut, da ist noch eine Begleitung dabei. Fand ich total absurd, weil Guilin ist so eine touristische, ja, Stadt, da gibt's wirklich ausländische Touristen und trotzdem, dass man so ein Drama daraus macht. Ist irgendwie lustig.
Ich fand's sympathisch. Ich würde genauso reagieren, wenn hier jemand mit Französisch auf mich zukommt. Oder Chinesisch, weil ich habe ja auch vieles nicht verstanden, weil entweder Dialekt oder sehr schnell gesprochen. Aber war trotzdem nett. Ich habe immer Wasser besorgt. In allen Hotels habe ich immer gesagt, das war so Training für mich. Qinghai War San Ping Shui oder so. Hat immer funktioniert.
Ja. Irgendwie überall in China, alle Hotels, gibt es kostenlose Mineralwasser.
Ja.
Einfach danach fragen. Ja. Wir haben auch, na, du hast gefragt, kann ich 3 Wasser kriegen? Und dann hat sie dir eine Tüte mit 12 Flaschen gegeben.
Ja.
Das ist immer kostenlos, frag danach. Und auch diese Hotel, wo wir waren in Guilin, Riverbank Hotel, würde ich definitiv empfehlen. Sehr nette Hotel, sehr modern. Gibt es nettes Frühstück? Können wir definitiv empfehlen, solange ihr tiefe Schläfe seid, weil dort,
ja,
gibt es ja eine sehr, sehr laute Han.
Ja, das ist ganz lustig, weil das ist auch direkt an einem Fluss gelegen, modernes Hotel mit der Frontseite zu den Sehenswürdigkeiten, da muss man nur die Straße runter. Auf der Rückseite des Hotels ist aber irgendwie noch Dorffeeling 1980. Ich möchte es nicht Baracken nennen, da leben ja Menschen drin, aber 2-etagige Gebäude. Und am zweiten Tag wurden wir geweckt, wir hatten vergessen, das Fenster zuzumachen, nichts ahnend. Um 6.41 Uhr krähte der Hahn mit so einer Energie. Und da bin ich aufgewacht und habe dich gefragt, hörst du das auch? Weil ich konnte das gar nicht glauben. Und dann haben wir das verortet. Ich habe schon gesagt, ich würde diesem Hahn gern den Hals umdrehen, weil ich wollte noch weiter schlafen, aber das war sehr unterhaltsam. Am dritten Tag haben wir dann das Fenster geschlossen und den Hahn dann nicht mehr gehört.
Einmal wurde ich geweckt und habe ich geguckt, das war 4 Uhr und dann dachte, bist du verrückt? Ich dachte, Hahn quietscht erstmal, wenn die Sonne aufgeht. Kleiner Exkurs, weil ich kenne noch eine Geschichte in China. Diese Geschichte heißt Ban Ye Ji Jiao, Mitternacht quietscht der Hahn. Und das geht darum, dass die Leute, so die armen Leute, die für reiche Leute gearbeitet haben, die Regelung war, damals gab es noch kein Licht, die fangen an zu arbeiten, solange die Hähne quietschen. Und dann, das war dieser reiche Mann aber nicht früh genug, deswegen ist er selber noch sehr früh aufgestanden und Hahn nachgemacht, damit die Leute das hört und schon aufstehen zu arbeiten. Dann dachte ich, was ist das für ein böser Mann, wenn der Hahn schon um 4 Uhr anfängt zu quietschen?
Ja, ja, ja.
Dann steht er 2 Uhr schon auf und wecken die Leute, oder
ja,
wie?
Ja, ja, ja.
Und dann dachte ich, okay, oder ist das ein komplett verrückter Hahn? Habe ich noch recherchiert. Aber tatsächlich, zu circa 3 bis 4 Uhr fangen die an zu,
ja,
quietschen.
Irre. Jetzt aber Guilin, was haben wir da gemacht? Also, Guilin ist sehr bekannt für den Elefantenrüsselhügel. Guilin ist nicht so groß, kann man sehr gut hinspazieren, ist auch an einem wunderschönen Fluss gelegen, hat man, wenn man auf dem Hügel drauf ist, einen total tollen Blick an den Horizont, wo ganz viele Berge auch sind, die schön geformt sind. Ich habe noch nie so schöne Berge gesehen, das ist wirklich toll da. Und wenn man auf den Berg hochgeht, dann hat man da auch so einen kleinen Schrein mit so Skulpturen drinne. Man hat so eine Mini-Pagode, wo man Zettel ranmachen kann mit Wünschen. Und man kann dann auf den Hügel raufgehen und das ist halt sehr steil, aber auch machbar. Und dann ist oben nochmal eine Pagode, wo man einen super schönen Blick hat auf Guilin und man sieht, wie diese Stadt gestaltet ist. Ich mag das ja von oben auf Städte drauf gucken. Dann kann man den Elefantenrüssel gucken. Der ist aber nicht so schön, wenn man auf dem Hügel ist, sondern man muss auf die andere Flussseite, da ist so ein kleiner Fluss noch. Von da sieht man diesen Rüssel auch viel besser, als wenn man auf dem Hügel selber ist. Und wir haben aber auf dem Elefantenrüsselhügel einen anderen Elefantenrüsselhügel gesehen, der irgendwie viel schöner aussah.
Eher mehr wie Elefant ausgesehen hat.
Ja, genau. Also es gibt zwei Elefantenrüsselhügel in Guilin und man kann von beiden jeweils den anderen sehen. Also ist egal, auf welchen ihr geht.
Genau, da waren wir so circa im Stadtzentrum. Das war auch die bekannteste Sehenswürdigkeit in Guilin. Was man mit Guilin verbindet, ich habe ganz am Anfang gesagt, Guilin Shan Shui Jia Tian Xia. Also bedeutet zwar, Guilin hat die schönste Landschaft der Welt, aber Shan Shui, einmal ist Berge, einmal ist Wasser. Also Guilin hat wirklich sehr viel Gebirge herum, na, super kleine Berge. Und dann Guilin ist sehr bekannt wegen des Wassers. Liang Jiang Si Hu. Dort gibt es ja zwei berühmte Flüsse, so Lijiang, Taohuajiang und dann vier Seen. Und Ronghu, Shanhu, Guihu, Mulonghu. Wo wir bei diesem Elefantberg waren, da fließt ja auch diese berühmte Seen. Dann sind wir direkt weitergegangen, wo diese zwei Türmchen, da war dann auch zwei Seen, so die sehr bekannt sind. Deswegen innerhalb der Stadt Guilin kann man schon sehr viel sehen, was wofür die Stadt bekannt ist.
Genau, und wenn man auf dem Elefantenhügel ist, auf dem Elefantenrüsselhügel, pardon, ich möchte es genau aussprechen, da kann man auch an der Uferpromenade sehr langweit weitergehen und dann hat man da noch Fotomotive, man kann Bootstouren machen auf diesen großen Fluss. Und man geht dann noch weiter in den nächsten Park, der auch schön gemacht ist. Da ist auch nochmal so eine Art Pagode oder Mini-Tempel oder so. Und da ist auch eine schöne Uferpromenade, wo auch Musik gespielt wird, man was essen und trinken kann und so. Also wirklich total toll gemacht. Und von diesem Park kann man dann weitergehen. Und zwar zu dem See, den du eben schon benannt hast. Ich glaube, Shanhu-See ist das. Und da kann man die Sonne- und Mondpagode sehen und es dämmerte schon langsam und die Pagoden sind beleuchtet. Und das ist wirklich auch einmaliger Blick, weil diese Pagoden sind so wie achtetagige Türme jeweils gestaltet und die haben auch unterschiedliche Farben. Die werden abends beleuchtet. Der eine leuchtet total golden und der andere silber. Und die spiegeln sich in dem See. Also ein total tolles Fotomotiv. Auch da, wir haben es in der letzten Folge schon gesagt, über Guiyang haben wir wieder viele Frauen gesehen in historischen Kleidung, die sich haben fotografieren lassen vor dieser Kulisse. Also auch sehr beliebtes Fotomotiv. Und das ist wirklich nett, weil da kann man auch so durch den Park gehen. Da gibt es dann noch einen Eisladen und so. Das war wirklich ganz nett. Also das ist so, wenn man am ersten Tag da ist, kann man die Strecke schön spazieren und hat dann schon viel gesehen, einfach was Guilin ausmacht.
Ja, und apropos Fotomotive, ich finde, das ist ein Hauptziel, wenn die Chinesen reisen, ist wirklich Foto, Foto, Foto. Weil als ich mich auf diese Reise vorbereitet habe, habe ich sehr viel Xiaohongshu, RedNote benutzt, wo man hingehen kann und so. Da wurde sehr viel vom Fotospot gesprochen, haben auch gesehen, wie die Leute, meistens Frauen, in diese schöne Kleidung waren und sich fotografieren gelassen haben. Und du hast auch ganz am Anfang der Folge gesagt, diesmal in China gab es nicht viele Leute, die dich fotografiert haben, aber es ist umgekehrt. Du hast ein paar Mal mit den Leuten Fotos gemacht, weil du einfach die so schön fandest. Na, einmal in Peking, zum Beispiel auch in Guiyang. Du hast sogar selber gefragt, hey, kann ich mit euch Foto machen? Ja.
weil die sich wirklich so viel Mühe gemacht haben, auch teilweise vom Make-up her, historisch oder kulturell, so wie diese Region das hat. Das war wirklich schön und ich fand es toll, dass die, also ich gehe jetzt mal davon aus, die machen das für sich, um diesen Moment festzuhalten, nicht unbedingt nur für Social Media, aber das war wirklich sehr schön, wie viel die da investiert haben, einfach an Zeit und Geduld auch, weil die waren den ganzen Tag unterwegs zum Foto machen.
War auch interessant zu sehen, so die Kostümestil hat sich auch gewandelt, je nach wo man war. Na, zum Beispiel in Peking eher Kostüm fokussiert auf verbotene Stadt, deswegen alle waren in Gold, Gelb, alle sahen wie Prinzessin, Königin aus. Ne? Und dann in Guilin, Guiyang war dann mehr Minderheit, zum Beispiel Miao-Kostüme oder Dong-Kostüme, so ein bisschen mit schönem Schmuck, total unterschiedlich.
Ja. Genau, was haben wir noch gesehen? Wir waren beim Prinzenpalast. Und das fand ich wirklich beeindruckend. Das ist, ich sag mal, in der Altstadt gelegen, mit so einer Stadtmauer umgeben. Und der Prinzenpalast ist, da ist auch eine Universität jetzt drinne. Der ist mehrere hundert Jahre alt, dieser Prinzenpalast. Also der Kaiser in Beijing oder Nanjing, wo auch immer dann die Dynastie regiert hat, hat dann den, ich sag mal, zweitgeborenen Sohn dann nach Guilin geschickt, weil dann war er schön weit weg und dann macht er keinen Ärger. Ich fand spannend, wie der Ort ausgewählt wurde, weil ich habe das in der letzten Folge zu Guiyang schon beschrieben. Diese Berge dort oder Felsen sehen halt aus wie alleinstehende Zähne. Die sind so abgerundet oben, gehen wirklich schnurstracks nach oben und sind da abgerundet, auch voll bewachsen. Also sehr schön. Und in diesem Felsen wurde eine Drachenader entdeckt. Also schon mal mystisch ausgeladen. Ich habe bis heute nicht so richtig verstanden, was diese Drachenader sein soll. Das ist ja nichts, was man sehen kann, sondern was man spürt. Und diese Drachenader ist ein Argument, warum der Kaiser dort diesen Palast hat bauen lassen, weil da ist ganz viel Mythologie mit verbunden.
Das ist ja so ein bisschen typisch Ming-Dynastie gewesen. Das ist auch die Zeit, als dieser Palast gebaut wurde. So sehr viel Feng Shui. Also Feng Shui hat damals eine sehr große Rolle gespielt. Weil Guilin war eigentlich eher so eine sehr arme Ort. Also trotzdem dort wurde eine Prinztitel vergeben, einfach weil der Berater des Kaisers dort diese Drachenader gesehen hat. Das ist ja total Mythologie. Wir normale Leute sehen niemals, wie läuft diese Qi anhand Feng Shui. Aber gibt scheinbar Leute, die das sehen konnten. Und diese Drachenader wurde entdeckt. Und deswegen gab es dort einen Prinz. Dadurch kann man sich von dieser Drachenader profitieren. Dadurch wird ja das Leben der Dynastie verlängert. Wirklich sehr, sehr wissenshafte Tour. Also, weil dort diese Prinzenpalast, du zahlst ja 100 Yuan für den Eintritt. Dieser Palast selbst war nicht so groß, aber dafür kriegst du eine kostenlose Tour, kostenlose Erklärung.
Von einer Professorin.
Am Anfang dachte ich, ist wahrscheinlich so jemand da angestellt, aber die hat schon so gesprochen wie mein Vater, der auch ein Lehrer war, weil man kriegt so, heutzutage, man wird ja nicht laut schreien, sondern man kriegt so eine Kopfhörer. Und die hat mir diese Kopfhörer gegeben und meinte, kannst du das darauf machen? Und dann hatte ich erstmal ein bisschen Problem damit und die sagt, du musst die Struktur des Kopfhörers kennenlernen. Und dann dachte ich, mein Gott, ist mein Vater gerade da? Und da hat sie sich vorgestellt, die ist Dozentin der Uni. Dann, das war, oh, okay, deswegen redet sie so. Und genauso hat sie sich auch so präsentiert wie eine Dozentin. Ich habe so viel gelernt. Das war mein schönstes Erlebnis in Guilin. Nicht nur diese Drachenader, auch so dort diese, es gab sehr viel gravierte Gedichte auf diese Felsen, hat sie das geklärt. Auch so, als wir diese Folge gemacht haben über chinesische Horoskop, Folge 37, meine ich, haben wir ein bisschen geklärt. So zum Beispiel, jedes Jahr gibt es einen Jahresgott. Und von ihrer Tour habe ich dann daraus mehr gelernt. Und dann zum Beispiel für mich habe ich erfahren, es gibt insgesamt 60 Jahresgötter. Na, wir haben die auch gesehen. Wir haben auch jeder für uns diesen Jahresgott entdeckt.
Genau, und das war ganz spannend. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Diese Gravuren, also diese Inschriften auf dem Felsen mit der Drachenader von außen, ist ja das, wo auch der Spruch draufsteht. Guilin hat die schönste Landschaft der Welt. Das haben wir auch gesehen, mehrere hundert Jahre alt. Total beeindruckt. Und dann geht man durch ein rotes Tor durch. Und da steht Fotografieren verboten und du gehst in den Fels rein, ist so eine Doppelflügeltür, gehst dann da rein und dann ist wirklich total dunkel, indirekt beleuchtet gewisse Dinge und dann stehen da auch schon so Wachleute in historischen Gewändern und dann siehst du auf einmal so eine Reihe an Bildern in den Stein gemeißelt, die auch zum Teil bunt sind und das waren die Götter, diese 60-Jahres-Götter. Und dann hat sie ein bisschen was dazu erzählt und wir sind dann jeder von uns zu seinem Gott gegangen und mein Gott hatte keine Augen, sondern der hatte dort nochmal zwei weitere Arme, die aus den Augenhöhlen rauskamen und in den Handflächen dieser Arme waren dann seine Augen und das war mein Jahresgott.
Und das war wirklich der schönste Gott, weil ich habe schon komplett vergessen, was mein Gott ist, aber dein Gott fand ich wirklich krass. Also na, weil dafür gibt es auch ein Sprichwort in China, heißt Shou Yan Tong Tian, also Handaugen zum Himmel. Da hat man auch gesehen, also die Arme aus Augen ausgestreckt. Also das heißt, jemand hat sehr viel Connection, jemand so sieht alles, hört alles, erfährt alles, so soll ein sehr starkes Gott sein.
Und dann habe ich erfahren, ich bin ja im Jahr der Ratte geboren. 2026 wird kein gutes Jahr für das Jahr der Ratte. Und dann gab es die Möglichkeit, dass man sich so rote Bändchen nimmt und die unter dem Abbild seines Jahresgottes ranknüpft und sich dann was wünscht. Das habe ich natürlich schnell gemacht, damit 2026 für mich kein schlechtes Jahr wird.
Für mich war noch interessant, nochmal mehr zu erfahren, weil ich dachte immer, nur wenn du dein Jahr hast, wenn das Jahr dein Zeichen ist, kriegst du schlechtes Glück, aber scheinbar spielt da noch mehr Faktor und wenn nächstes Jahr ist eigentlich Jahr des Pferdes und du bist ja Ratte, aber trotzdem, du hast ja Konflikt mit dem Jahresgott und das führt ja zu Unglück und deswegen kannst du gewisse Dinge machen, zum Beispiel Gabe an deinen Jahresgott geben, um das Gott zu beruhigen. Total interessant. Und dann konnten wir, dort gab es auch ein paar so Schriftzeichen, das Wort Fu, Glück. Dort gibt's diese Zeichen und man kann diese Zeichen irgendwie kopieren und dann nimmt man ein bisschen Glück mit. Und das haben wir auch gemacht.
Genau, diese geführte Tour ist auch wieder, ich habe das in der letzten Folge zu Goyang auch schon gesagt, das ist wirklich Tourismus 1+. Das ist wirklich richtig gut, weil das ist nicht nur, wir werden da rumgeführt und du guckst dir dann Museum und Ausstellungsstücke an. Da gibt's auch Entertainment-Elemente. Wir waren dann sind in ein Museum rein, wo man so ein bisschen Möbel von den Prinzen sieht oder von einigen der Prinzen sieht. Und dann kommst du in einen Raum rein, wo dann erklärt wird mit diesem Glückssymbol. Und dann war da jemand, der war der Schriftlehrer sozusagen, auch im historischen Gewand, hat gesagt, so macht ihr das jetzt. Und dann haben wir das Glückssymbol gemalt. Dann mussten wir unseren Namen draufschreiben, das auf das Papier. Das wurde eingesammelt und wir haben es ja später wieder gekriegt mit nochmal einer extra Portion Glück oben drauf, weil irgendeine Lasur drauf gemacht wurde.
Ich muss sagen, so sehr kommerziell, aber super gemacht, weil das war nicht so wie, wir machen ein Programm, dann kauft ihr was, sondern das war so wie ein Ritual. Ja. Und dann, das war so eine Glückszeichen kopieren, dann sind wir noch über diese Hölle geführt worden, da gab es unterschiedliche Götter, Schriftzeichen und um diese zu kopieren, kostet unterschiedlich, ne? Weil jedes Mal, wenn du das Zeichen kopierst, wird das ein bisschen abgenutzt, weil geht was ab.
Genau, das ist nämlich ganz spannend, das kannte ich so auch noch nicht. Du hast halt diese ganzen Götter in den Fels eingraviert und da war dann auch, weiß ich nicht, ein Facharbeiter oder ein Student von der Uni, historisches Gewand, der halt sich einen Gott genommen hat und den bemalt hat, sodass der bunt ist. Und diese Kopie, von der du sprichst, ist halt, man legt dort ein Blatt dann da drauf, damit dann wie so ein Stempelkissen von dem Fels, das alles auf dem Blatt Papier ist, sehr hochwertig auch, wir haben das ja später gesehen. Und deswegen kann man das nicht so oft machen, weil natürlich der Fels auch ein bisschen drunter leidet.
Das kostet auch teilweise mehrere tausend Euro und das hat dich nicht bezwungen, sondern du hast ein Gefühl, ich muss das kaufen, weil da gibt's auch Zeichen, die gar nicht kopiert werden durfte.
Genau, genau.
Weil das einfach so abgenutzt ist. Ja. Und dann denkst du, ja, zum Glück bin ich heute hier, weil komme ich nochmal in 10 Jahren später, vielleicht kann ich meinen Jahresgott schon gar nicht mehr kopieren.
Genau. Und dann sind wir in den nächsten Raum geführt worden, wo wir Tee bekommen haben und kurz warten sollten. Und das war dann Verkaufsraum. Hier kannst du dir die Kopie kaufen oder hier nochmal einen Magneten oder hier ein kleines Plättchen und so. Dann sind wir in den nächsten Raum gegangen, sind nochmal ein bisschen über das Areal gegangen, was wirklich sehr, sehr groß ist. Also das wirkt wie ein kleines Areal, aber ist doch sehr groß. Und dann haben wir eine Beamtenprüfung miterlebt.
Ich habe gesagt, Guilin war historisch ziemlich arm und damals in zum Beispiel Tang-Dynastie, man dachte eher, dort haben eher nur Barbaren gelebt. Aber so eine Stadt, wir haben auch gesagt, da wurde ja Drachenader entdeckt und man hat auch gesehen, weil in China gab es diese Beamteprüfung und war eine große Ehre, in diese nationale Prüfung den Platz 1 zu kriegen. Und in Guilin gab es schon insgesamt 8 oder 9 Platz 1 von dieser Beamtenprüfung, was ziemlich beeindruckend war. Und das lag wohl an dieser Drachenader und deswegen gab es auch so ein Theaterstück, diese Beamteprüfung, haben wir sogar mitgemacht und war sehr interaktiv und sehr interessant. Ne?
Ich muss sagen, die Schauspielenden waren extrem engagiert. Ich hatte ja wirklich auf einmal Prüfungsangst, weil das wirklich so dargestellt war. Und man muss dazu sagen, wir haben dann das kurz gesehen und dann wurden wir ja in einen Gang geführt, von dem links und rechts so kleine Kabinen abgingen, also alles Freiluft. Und dann solltest du dich da einzeln reinsetzen, ein Brett vor dich machen. Und dann kamst du nicht mehr raus, weil links und rechts und hinter dir war eine Wand. Vorne war zwar eine Öffnung, aber das war dein Schreibtisch. Ich konnte dich dann ja gegenüber sehen. Und dann haben wir Zettel gekriegt mit Prüfungsaufgaben. Ich konnte natürlich nichts davon lesen. Da musste man so Zeichen, Hanze, reinschreiben. Und ich konnte das alles nicht lesen und habe dann einfach das Schild neben mir abgemalt, wo drin steht, man soll nicht rauchen oder so. Habe das dann eingetragen. Dann haben die das eingesammelt. Und später gab es dann ja nochmal eine Auszeichnung für die schönste Schrift. Und zwei Typen aus der Gruppe haben das dann ja gewonnen.
Die haben auch was kostenlos bekommen, was sonst 70 Euro kosten würde.
Ja.
War ich ziemlich neidisch.
Und das war dann der Prinzenpalast. Und zum Schluss, also die Frau, die Professorin, hat ja 90 Minuten lang wirklich sehr gut geredet. Und ich meine, ich habe noch nie jemanden so deutlich reden hören. Also ich habe schon gemerkt, dass sie anders spricht als die anderen Menschen, denen ich bisher begegnet bin, weil sie auch sehr gut artikuliert hat. Und dann waren wir durch und konnten dann nochmal den Felsen, wo unten drin eine Drachenader ist, hochklettern. Ähnlich wie beim Elefantenrüsselhügel. Und oben war auch eine Pagode und das war auch nochmal total schön so.
Genau, das war Duxiufeng. Man sagt ja, Guilin hat die schönste Landschaft und diese Fels Duxiufeng soll die absolute beste Berg der Welt sein, obwohl das nur 66 Meter hoch ist. Man muss aber sagen, das fühlt sich aber trotzdem sehr hoch an, weil überall sehr flach ist.
Ja, ja.
Und das war einfach so wie ein Stift in den Himmel eingestochen. Ne? Deswegen waren wir auch dort, man braucht nur 10 Minuten, um nach oben zu gehen. Und dann auch typisch China gibt es überall laute Durchsage, selbst auf diese Spitze. Ne? Und wurde einfach gesagt, ja, sie sind jetzt auf der Spitze, sie können hier und ein bisschen gehen, hier Foto machen, hier kurz Pause machen. Und mit starkem Dialekt, und dann dachte ich, ich würde einen nehmen, die zumindest gut Hochchinesisch spricht.
Ja, so ist das in der Region. Also, das war wirklich der Prinzenpalast in Guilin, das lohnt sich sehr. Also, da kann man auch so einen halben Tag verbringen.
Ist absolut mein Highlight in Guilin, diese Prinzpalast, und komm mit einem Chinesen dahin, weil da gibt's nur chinesischsprachige Tour. Komm mit einer chinesischen Begleitung, mach das mit, weil das ist nicht nur interessant, auch lustig, wirklich interaktiv, sehr gut gemacht.
Ja.
Ansonsten wäre das total schade, diese Karte nur als Eintritt zu nutzen.
Die nächste Sehenswürdigkeit, das ist ein Park, der so ein bisschen außerhalb ist, 30 Minuten Autofahrt. Guihai Qinglan.
Ikigai.
Ikigai, ja. Das ist sehr interessant, weil das ist auch ein Park, wirklich schöne Landschaft mit so Mini-Hügeln. Also man denkt erst, das ist ein Golfplatz, aber du kannst da wirklich, ich würde mal sagen, 2 Stunden brauchst du auch, um einmal rumzugehen. Du kannst dir auch so eine Art Golfwagen nehmen,
Ich habe mal recherchiert und ja, das war als Golfplatz geplant.
Ah, okay, ja, das erklärt vieles dort. Und da kommst du rein und das ist erst so eine große Halle, wo man auch Räume anmieten kann. Wir haben ja auch eine Hochzeit, eine Freilufthochzeit gesehen. Opulent und auch ein paar andere Brautpaare, die Fotos gemacht haben. Und das war schon opulent mit DJ und dann noch mit Videoteam, Fotograf, Moderator. Wirklich krass. Und drumherum halt die Parkbesuchenden, die dann da einfach zugeguckt haben. Ich wäre ja noch gerne ans Buffet gegangen, aber das war noch nicht eröffnet zu dem Zeitpunkt.
Ich muss sagen, das war sehr schön und auch interessant, weil das war irgendwie so eine Sehenswürdigkeit, 4A-Bewertung, aber ist eine ehemalige Golfplatz, kannst du da Veranstaltungen machen. Große Fotomotiv, deswegen sind wir da hingegangen, weil ich bei Red Note das gesehen habe. Am Eingang wurde auch direkt Wohnungen verkauft, weil tief in diesem Park gibt's eine Siedlung. Total interessante Mischung. Eigentlich wäre ich sonst ein bisschen enttäuscht, weil das eher wirklich ein Fotomotiv ist, aber ist einfach sehr, sehr schön. Man nennt das auch so die kleine Schweiz Chinas.
Sieht auch wirklich so aus, du siehst wieder die Berge und die sehen wirklich ein bisschen wie in der Schweiz aus, wie die Zugspitze so oder wie die Alpen. Du hast dann noch einen See da drin, da waren schwarze Schwäne auch drin. Also du kannst da wirklich ewig lang spazieren. Es gibt da noch einen Streichelzoo da drin und ich glaube noch ein Restaurant oder so. Und dann sind wir jetzt zurückgekehrt und haben dann auf einmal den Überblick verloren, wie können wir zurückkehren, weil durch die hügelige Landschaft hat man nicht gesehen, ob der See eine Brücke hat oder nicht, also ob wir noch weiter rum müssen. Das war wirklich schön, wir hatten auch Topwetter dort. Und da kann man wirklich auch so einen halben Tag verbringen, halbe Stunde Fahrzeit. Und waren wirklich viele Leute unterwegs an dem Tag.
Ja, also war wirklich absurd viel. Lag auch an dem Wetter, weil das Wetter so gut war. Man kann dort so schöne Bilder machen. Deswegen war so voll. Insgesamt würde ich diese Park eher nicht empfehlen, hätten wir nicht am Ende was erlebt haben. Ja. Weil nach der Reise, das ist ein bisschen sehr weit weg und man konnte nur mit Taxi fahren und das war voll. Niemand konnte ein Taxi kriegen und wir wurden vor einer Frau angesprochen und die ist wirklich eine einzigartige Taxifahrerin.
Genau, die hielt ja vor uns, hat angehalten. Wir waren zu zweit. Die hat versucht, nochmal jemanden mitzukriegen, damit sie ein bisschen mehr verdient. Und die war wirklich cool, weil irgendwann sind wir dann losgefahren und ihr habt die ganze Zeit geredet miteinander. Ich saß ja hinten, habe kaum was verstanden.
Wir haben über Essen gesprochen, weil ich habe erstmal gefragt, dort gibt's ja Öltee, also Jota, fand ich gar nicht lecker. Deswegen habe ich sie gefragt, ob sie tatsächlich sowas trinkt. Sie meinte ja und ich meine gerne. Sie sagt, ja, ich trinke das gern. Und dann haben wir über Reisnudel gesprochen, ja, weil ich bin kein großer Reisnudel-Fan. Und dann habe ich sie gefragt, ja, esst ihr wirklich so viel Reisnudel? Und sie sagt, ja, wir essen zweimal pro Tag Reisnudel. Apropos Reisnudel, wir sind gerade ein Reisnudelladen vorbeigefahren. Das ist so lecker. Wolltet ihr mal essen? Und dann war ich erstmal eigentlich gerne, aber was passiert dann? So, wir steigen jetzt aus und oder sollen wir nochmal zurückkommen? Der meinte, nee, wir steigen alle aus. Ich komme mit und
dann haben wir mit ihr zusammen Reisnudel gegessen.
Richtig. Und sie hat gesagt, ja, ich habe euch das empfohlen, weil ich gerade so Hunger habe.
Genau, und dann haben wir da Reisnudeln gegessen, war auch so ein kleines Lokal, war auch sah aus wie Familienbetrieb, war auch lecker, muss ich sagen.
Ja, ich denke, sie kriegt dort kein Provision, sie hat einfach das empfohlen, weil sie das lecker fand, weil das war sehr lecker. Und
sie kannte sich aus, das hat man gesehen.
Dann. Richtig, und ich denke, dieses Erlebnis war umso schöner für dich, weil du wurdest von dem Besitzer gefragt, ob du von der Uni kommst, ob du dort studierst.
Genau, das. Ich bin natürlich extrem empfänglich für Komplimente. Und fand dann das sehr, sehr nett von ihm. Das Licht war aber auch, muss ich sagen, sehr vorteilhaft. Und das war wirklich sehr lecker. Und ich habe natürlich nicht so viel Chili genommen, weil ich kann immer noch nicht viel scharf essen. Und das war ganz gut. Und ihr habt ja ein bisschen geschnackt dann auch, miteinander geredet. Und dann sind wir weitergefahren und sie hat uns dann zu unserem Ziel gebracht.
Richtig. Leider habe ich den Namen des Restaurants vergessen, sonst würde ich das definitiv empfehlen, weil man hat gemerkt, das ist ja, was die lokale Leute essen. Das hat nur pro Portion 5 Renminbi gekostet und 4-5 Stunden vorher haben wir in einem Restaurant gegessen, diese Reisnudel hat dreimal so viel gekostet.
5 Renminbi sind nicht mal ein Euro.
Nee, also 60 Cent, ne? Dann auch ganz interessant, sie hat gesagt, eigentlich, sie macht nicht Stadttrip, also weil in der Nähe von Guilin gibt es eine andere bekannte touristische Stadt, heißt Yangshuo. Sie macht eigentlich pro Tag zwei Rundfahrt. Na, jemand zu Yangshuo bringen und dann wieder jemand von Yangshuo nach Guilin bringen und das macht sie zweimal pro Tag und dann ist der Tag rum. Finde ich auch interessant, wie Tourismus so sehr die Stadtwirtschaft beeinflussen kann. Scheinbar gibt es viele Leute dort, die sowas machen.
Ja. Wir haben ja auch davon profitiert, weil wir haben am nächsten Tag eine Bootstour gemacht. So lohnt sich auch, da gibt es ja eine enorme Flusslandschaft, die ja, und wir sind dann von sozusagen einer Stadt, von Guilin, in eine andere Stadt gefahren.
Wir sind 60 Kilometer mit dem Boot gefahren, was 4 Stunden gedauert hat.
Ja, und das ist auch nochmal spannend. Ich erzähle ja immer wieder, China ist Next Level Tourismus. Das war auch so. Wir haben eine Bootstour gebucht. Das war wirklich sehr, sehr angenehm. Wir saßen da zu sechst an einem Tisch, sehr gepolstert. Man konnte auch Mittag dann bestellen und so. Und da ist nicht ein Boot losgefahren. Dort sind 20 Boote losgefahren, die Route runter. Das habe ich so in Deutschland noch nie gesehen. Einfach hier in Köln auf dem Rhein gibt es ja auch viel Flusskreuzfahrt und halt so Sehenswürdigkeitsschiffe, wo du dann eine Stunde oder zwei drauf bist. Das sind vier. Aber da sind 20 losgefahren, die wirklich auch hintereinander am Steg waren. Du musstest erstmal deinen Steg finden und dann die Nummer auf dem Boot hier angucken, welche du bist, damit du ins richtige Boot einsteigst. Und die waren dann so vier immer an einem Steg. Sind dann losgefahren, dann sind wir wirklich wie an so einer Perlenkette aufgereiht, den Fluss runtergefahren und hatten auch zwei Decks, eins, wo ein Schatten war, eins oben mit Sonne, wo ich mir auch meinen Sonnenbrand im Oktober geholt habe, weil ich dann wirklich eine rote Stirn hatte, weil ich das unterschätzt hatte. Ich hatte zwar Sonnencreme drauf, aber habe es unterschätzt. War wirklich nett. Wir saßen dann auch mit zwei Paaren, glaube ich, an dem Tisch und sind dann runtergefahren. Es gab immer wieder Durchsagen. Aber das war genauso wie Schätzfragen nicht mag, fand ich das auch anstrengend, weil, ja, gucken Sie mal vorne der Berg, erkennen Sie die 12 Pferde? Und
Neun Pferde, Entschuldigung.
Ja,
Ich übertreibe
Entschuldigung.
das nicht.
Ich habe nicht mal eins entdeckt irgendwie und das war dann, okay, wo denn, wo muss ich überhaupt hingucken? Und dann, okay, und ich sehe es gar nicht irgendwie.
Ja, und ich habe auch schlechte Laune gekriegt, weil die gesagt hat, je mehr Pferde du entdeckst, desto mehr Glück kriegst du. Und ich habe wirklich eins gefunden.
War der Tag schon gelaufen. Genau, und dann sind wir, also es ist wirklich auch unfassbare Landschaft. Ich sage das ja immer wieder, aber das ist wirklich nochmal so eine andere Naturwelt. Und die Durchsagen waren auch gut, weil man immer wieder was erfahren hat, dass zum Beispiel die Fischer dort Vögel trainieren, die die Fische fangen und dann zu dem Fischer bringen. Habe ich noch nie gehört. Das war total mindblowing. Wir haben es selber nicht gesehen, aber ich habe dann später noch ein Video gesehen dazu.
Genau, ich kenne sowas. Bisher habe ich immer im Buch gelesen, aber das war eher so historische Fantasiebuch. Ich dachte, das wäre ausgedacht. Und dann haben wir das vor Ort auch mal gehört und dann man konnte auch diese Fisch bestellen, was diese Fischvogel gefangen haben. Und dann später im Hotel haben wir im Fernsehen auch gesehen, wie die Vögel wirklich Fisch gefangen haben und zurückgebracht haben. Total interessant.
Und das Schöne an der Fahrt war auch, das war so ein verschlungener See, der so, sich immer so geschlängelt hat durch diese Berglandschaft. Dann, das habe ich nochmal belesen, weil ich wollte wissen, wie diese Berge entstanden sind, weil die wirklich so speziell aussehen. Und die sind im Urmittelmeer, das war über China, über dieser Region damals, wurde das dort geformt. Das war sozusagen der Meeresboden. Und so sind diese Berge entstanden, die wirklich unfassbar toll sind. Und dann kam ja der Moment, wo wirklich alle auf dem Deck waren, weil da musste man unbedingt ein Foto machen. Auf dem 20-Yuan-Schein ist diese Landschaft abgebildet. Und dann gab es diesen einen Moment, wo man genau das Panorama gesehen hat, was auf diesem Schein abgebildet ist. Und einige hatten natürlich einen 20-Yuan-Schein dabei. Also,
Einige hatten fünf dabei.
ja. Da gab es einen Typen, der war richtig geil, der hat dann 25 Yuan-Scheine rausgezogen und dann aber nicht das Motiv gezeigt, sodass man das Motiv auf dem Schein sieht und hinter ihm, sondern er hat einfach gezeigt, ich habe viel Geld und 5 mal 20 Yuan-Scheine in die Kamera gehalten und ich habe dann noch mit der Frau gesprochen und meinte, wow, der hat wirklich viel Geld. Ja, und er hatte dann gelacht. So, und dann sind wir ja nach 4 Stunden Fahrt, die sehr schnell vergangen sind. Und ich kann auch sagen, es gibt dort eine Sitztoilette, nicht nur Hocktoiletten. Das ist ja, ich habe ja Panik vor Hocktoiletten, weil ich das absolut nicht hinkriege. Deswegen bin ich immer froh, wenn es irgendwo eine Sitztoilette gibt. Das gibt es auch vielerorts in Malls, Einkaufszentren haben wir das gesehen, auf so einem Kreuzfahrtschiff auch. Dann sind wir ja ausgestiegen. So, und dann muss ich sagen, ich habe ja gerade gelobt, Tourismus in China, next level.
Dann kam die Enttäuschung.
Das war wirklich einmal die Kommerzhölle irgendwie, weil du so einen ganz langen Gang dann durchgehen musstest, wo links und rechts überall Leute standen, die dir Tünne verkaufen wollten.
Weil das ein bisschen aus der Saison war. Es gab fast mehr Leute, die dir E-Rolle anbieten wollten, Taxi anbieten wollten, als Touristen.
Genau, so ein Saft. Dann gab es noch Klamotten. Dann gab es noch irgendwelches Spielzeug.
Magneten. Und Labubu.
Labubu, ja. Labubu. Ich bin ja, also ich habe ja Labubu vorher nur aus der Ferne gesehen, da gab es das ja überall. Wir haben jetzt keine mitgebracht, ich glaube, das wäre ein gutes Investment gewesen. Genau, das war so ein bisschen, da musste man einmal durch und dann waren wir ja in der Stadt Yangshuo. Und dann sind wir da so ein bisschen durchgegangen, haben auch ein Restaurant gesucht. Das war dann auch in der City sehr touristisch, muss ich sagen.
Das war sozusagen die Altstadt, Yangshuo Xijie, die Weststraße.
Das war Overload an Tourismus, das war ein bisschen zu viel. Wir waren dann in so einer kleinen Seitengasse, wo wir dann in einem kleinen Restaurant, das war Mini, 6 Sitzplätze, 8 Sitzplätze, gegessen haben. Ein älteres Paar hat das betrieben.
Ein muslimisches Restaurant, ja. Besten Gurkensalat?
Ja, der Gurkensalat top. Weißt du den Namen noch des Restaurants?
Leider nicht. Aber man erkennt das sofort. Also mit man kommt aus dieser Altstadt raus und direkt nach links. Selbst wenn du dieses muslimische Restaurant nicht entdecken kannst, folg einfach die laute Durchsage von einem chinesischen Burgerladen. Ja. Dann findest du das Restaurant. aber das war auch ein Ziel für meine Reise. Vor unserer Reise, ich habe gesagt, ich will in China so viel Gurken essen, weil ehrlich, nicht Respekt.
Doch, sag's einfach, wie es ist.
Also, no offense, aber ich habe genug von super weiche europäische Gurken. Ja. Punkt. Die schmecken wie die äußere Schale von Wassermelone. Ist einfach geschmacklos, aber sehr, sehr weich. Zumindest was wir von Rewe bekommen.
Oder anderen Supermärkten. Wir machen jetzt keinen Diss.
Okay. Aber ich habe sowas von genug von europäische, dicke, weiche Gurken und ich habe wirklich knackige chinesische Gurken vermisst.
Ja, also wenn ihr einen Tipp habt, wo man knackige chinesische Gurken in Deutschland kriegt, schreibt es uns gerne china-podcast@gmx.de oder auf Instagram china-podcast, damit Yang endlich ein bisschen entspannter Gurkensalat essen kann. Und ich muss sagen, die waren wirklich knackig und es war super gewürzt, das war richtig top.
Du gingst mal aufs Klo, kamst zurück und du warst so enttäuscht, weil ich den Gurkensalat aufgegessen
habe. Wir hätten ja auch noch einen zweiten bestellen können. Und was ich da gemerkt habe, vielleicht nochmal kleiner Exkurs, diese Familienbetriebe, die oft sehr kleine Restaurants sind, vielleicht so groß wie ein Wohnzimmer mitunter, der Mann hat irgendwann, und der Mann war über 60 schon, hat sich dann irgendwann in die Küche hingelegt auf Pappe und da abgeruht, bis die nächsten Gäste kamen. Das ist mir doch öfter in China aufgefallen, dass so Betriebe, die von außen recht unscheinbar sind, dann doch eine Familie ernähren und die wirklich bis ins hohe Alter dort arbeiten und ja zum Teil auch leben, weil sie so viel Zeit dort verbringen. Das ist schon bemerkenswert und macht auch nochmal sehr demütig gegenüber der Lebenssituation, die wir hier haben einfach.
Deswegen, wenn man schon dort ist, bestell was, das tut denn gut. Ne? Vielleicht 2 Portionen Gurkensalat hat so gut geschmeckt und wäre auch positiv für die.
Ne? Und das kostet ja nichts. Du isst da mit 2 Personen und zahlst 3 Euro. So. Und was ich noch sagen wollte, auch da gab es, ich stehe ja auf chinesische Version von Fanta und Cola, auch da gab es ja sowas, Da Yao. Das war, glaube ich, so eine Art Mischung aus Tee und Fanta oder so, so ein Süßgetränk. Auf jeden Fall hatte ich das und das war recht lecker.
Ja, ich finde, Ice Peak schmeckt besser, das war aber auch okay. Ja. Wir haben dann in Yangshuo nicht mehr viel gemacht. Es gibt noch eine große Sehenswürdigkeit, heißt der Shilihualang. 10 Kilometer lange Galerie heißt das. Wir sind dort zu Fuß gegangen. War eine falsche Idee, weil dort gab es eigentlich kaum was. Das Ziel soll eigentlich, man soll eigentlich 10 Kilometer E-Roller fahren. Deswegen gab es überall diese E-Roller für Mieter, haben wir nicht gemacht, deswegen, das war ein bisschen anstrengend für uns, weil das wirklich so eine Bundesstraße-Vibe war.
Es war sehr laut, ja.
Ja, ansonsten, was man in Yangshuo macht, diese 10 Kilometer lange Galerie mit E-Roller und man fährt so einen Fluss und macht eine Flussfahrt, aber wir haben schon diese Bootfahrt gemacht und ich möchte nicht nochmal 30 Euro zahlen für 30 Minuten lange Flussfahrt. Deswegen, meine Empfehlung ist, man muss nicht unbedingt nach Yangshuo. Wenn ihr nach Yangshuo möchtet, ein Tag reicht, mach einfach mit Boot hin, ne, 4 Stunden, dann esst was, ne, schlender durch diese Altstadt und dann nimm ein Taxi zu dieser 10 Kilometer lange Galerie und mietet euch mal E-Rolle und fahrt mal rum. Ich muss das nicht nochmal machen. Ja, das war insgesamt ein bisschen eine Enttäuschung.
Die Bootstour war top, aber der Ort war aus meinem Geschmack her zu touristisch einfach. Das war so ein bisschen, wir haben ja in der letzten Folge schon in Goyang erzählt, es gibt historische Orte, die nicht historisch sind, aber auf historisch gemacht. Die waren schön, das war ein bisschen zu viel für uns einfach. Vielleicht ist das für euch was. Wir sind dann ja auch zurückgefahren mit einem Taxi. Du hast es ja eben gesagt, das war eine Stunde Fahrt vom einen Ort zum anderen.
Könnt ihr gerne machen. Meine Empfehlung wäre, wenn ihr dort seid, macht dann nicht nur Guilin und Yangshuo. Verbinde das mit einem anderen Ort. Zum Beispiel Guiyang kann ich definitiv empfehlen. Ansonsten in Guilin, ich denke, was man machen könnte, es gibt super viele Hotels, die auf Gebirge sind. Dann mach gerne so eine wie eine entspannte Resorturlaub. Buch so eine schöne Hotel, wo du einfach sehr viel im Hotel machen kannst, so Landschaft genießen, einfach so relaxen. Wir sind ein bisschen anders rangegangen, weil wir sehr viel erleben wollten. Muss man sagen, in Guilin nach 4 Tagen, das hat auch schon ein bisschen gereicht.
Also ich fand den Ort, ich stimme dir völlig zu, ich fand den Ort schön, weil das mal ein bisschen kleineres China war. Wenn man halt Shanghai, Hongkong, Beijing macht, Hangzhou, dann ist da viel los und das war mal so nur 1, irgendwas Millionen Leute und die Stadt kann man gut zu Fuß entdecken. Das fand ich sehr schön. Dann sind wir ja weitergefahren nach Guangzhou, darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Wir sind ja mit dem Zug gefahren, weil das kann man in China sehr gut und wir hatten Erste-Klasse-Tickets, die sind nicht ganz so teuer wie in Deutschland.
Wir haben Business-Class.
Sorry, wir hatten Business-Class und dann konnten wir auch den Check-in in der Business-Lounge machen. Wir als sonst zweite Klassefahrer völlig überfordert in China sind dann in den Hauptbahnhof rein. Man muss ja erst durch eine Sicherheitsschleuse wie am Flughafen mit Metalldetektor, die Koffer werden durchgeröntgt, waren dann schon drin und dann habe ich zu dir ja gesagt, hier gibt's auch ein Business Lounge, habe ich draußen gesehen. Dann sind wir wieder rausgedödelt. Dann sind wir zur Business Lounge, fuhren in die zweite oder dritte Etage und das hatte so einen Charme von 80er Jahre Wartesaal, sehr ausladende Sessel, große Halle, da stürmten gleich 2 Frauen auf uns zu, weil wir natürlich wieder viel zu spät waren. Und dann konnten wir gar nicht dieses Flair genießen und uns da hinsetzen und ein bisschen entspannen, sondern wurden dann direkt von der Frau in einen Fahrstuhl geleitet, mussten dann so einen Steg lang gehen und die hat uns dann noch aufs Gleis gebracht, was dann ein bisschen peinlich wurde, weil dann haben alle gesehen, dass wir da mit dieser Frau dann da hingekommen sind und wir was Besseres sind, in Anführungsstrichen. Und wir konnten gar nicht die Business Lounge nutzen, die ich mal gerne genutzt hätte, weil wir einfach zu spät dran waren. Und wie dann die Reise nach Guangzhou war und was wir da so entdeckt haben, das erzählen wir in der nächsten Folge. Wenn dir Süß-Sauer der China-Podcast gefällt, dann empfehle ihn doch gerne weiter. Gib uns auch gerne Bewertungen auf der Plattform, auf denen du unseren Podcast hörst. Die nächste Folge gibt's am letzten Sonntag im Monat. Ich bin Steffen und sage Tschüss.
Ich bin Yang und sage Zaijian.